Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Andächtige in Christus. Wir lesen im Römerbrief des heiligen Apostels Paulus, wie er ausdrücklich diesen Vergleich anstellt: Adam und Jesus. Wir kennen es sonst, Eva und Maria. Aber hier der entscheidende Vergleich ist, Jesus wird als der zweite Adam bezeichnet. Und Paulus bringt den Grundsatz zur Sprache und er sagt, wie demnach durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod auch auf alle Menschen übergegangen ist, weil wir alle gesündigt haben. So eben wird auch durch den einen Menschen das neue Leben in diese Welt kommen, durch Jesus Christus aufgrund seines Sühneopfers. Und das ist schon wertvoll, dass man diesen fundamentalen Vergleich sieht, inwiefern Jesus der zweite Adam ist. Wodurch ist ja der erste Adam so aufgefallen und welche Rolle spielt er in der ganzen Heilsgeschichte? Natürlich ist er zunächst mal, mit Eva sind sie die Stammeltern des ganzen Menschengeschlechts. Aber Adam und Eva haben ja die Versuchung erlitten und sie sind dieser Versuchung erlegen. Und das, was dann auf die ganze Menschheit übergeht, von einer Generation auf die andere, ist eben dieses Verfallensein dem Einfluss der Sünde und des Teufels. Wir nennen das Erbsünde. Das ist der katholische theologische Begriff dafür. Und das ist eben diese Anfälligkeit. Und wir wissen ja, das ist ganz interessant, wie die Schlange, sprich der Teufel durch die Schlange, im biblischen Bericht an Adam und Eva herangetreten ist. Das Interessante ist, die Schlange sprach zu Eva, ja, hat jetzt Gott euch alles verboten zu essen von allen Früchten hier im Paradies? Und Eva hat gemeint, ja, wir dürfen von allen Bäumen die Früchte essen, nur von dem einen Baum der Erkenntnis, da dürfen wir die Früchte nicht essen. Und die Schlange sagte, ja, warum? Denn das ist ja der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Wenn ihr aber von diesem Baume esset, da werdet ihr wie Gott sein. Da werdet ihr wie Gott sein, das Gut und Böse unterscheiden können. Also diese Ebenbildlichkeit, mit der wir alle geschaffen worden sind vom lieben Gott. Wir können erkennen, was gut und was böse ist. Aber das Gut und Böse, wir können es nicht manipulieren, wir können es nicht bestimmen. Die Stimme des Gewissens und die Lehre Jesu Christi sagen uns, was das Gute ist und was das Böse ist. Ich denke mal, man muss niemand erklären, dass Schlagen, Schmerz zufügen und Töten etwas Schlechtes ist, grundsätzlich. Und das versteht jeder Mensch, solange er nicht verdorben, sich hat verderben lassen und bewusst zum Bösen hineigen lassen. Aber das erkennt der Mensch, das ist die Ebenbildlichkeit Gottes, die uns in der Schöpfung gegeben worden ist. Aber wir haben keinen Einfluss. Gott allein ist der ewig Gute, der absolut Gute, der Vollkommene in moralischer Hinsicht. Und wir müssen uns Gott anpassen, seinen heiligen Willen erfüllen. Und jetzt tritt die Schlange heran und spricht genau diesen fundamentalen Punkt an und sagt, ja, wenn ihr von diesem Baum, von dieser Frucht da esset, werdet ihr wie Gott sein. Adam und Eva haben gewittert das Glück des Lebens. Wir können auch entscheiden. Wir werden wie Gott sein, sagt die Schlange. Wir werden auch entscheiden können, was gut ist und was schlecht ist. Wir werden Partner Gottes werden. Wir werden nicht mehr Geschöpf werden, sondern Übergeschöpf. Gott gleich. Ach, hat das gekitzelt. Ach, hat das gereizt. Diese furchtbare Eitelkeit, diese Übereinbildung. Wir werden wie Gott sein. Und die Schlange war schlau. Sie hat genau diesen Punkt angebracht. Hier geht es ums Eingemachte. Es ging nicht darum, ein bisschen ungehorsam sein oder gehorsam sein, sondern es ging um die Grundlagen des Seins. Entweder Gott anerkennen, gehorsam sein, oder Gott fundamental von den Klippen stürzen und seinen Platz einnehmen. Das war ja die Schlauheit der Schlange und des Teufels. Diese zwei Trottel, Adam und Eva, machen das und ich werde mit ihnen manipulieren und ich werde, der Teufel werde, von den Menschen als Gott anerkannt werden. Das ist die perverse Schlauheit dieses verdorbenen Typen aus der Unterwelt, aus der Hölle. Und er wollte sich dieser zwei, entschuldigen Sie, Trottel bedienen, die in aller Eitelkeit ihm voll erlegen sind. Es ging wohlgemerkt nicht um die Frucht des Baumes. Es wird nicht gesagt, dass das ein Apfelbaum gewesen ist. Wir nehmen das so an. Aber sei es drum, von den anderen Bäumen waren die noch wie köstlich und süß, die Früchte, von denen durfte man ja essen. Aber das war eine Prüfung. Und sie haben eigentlich nicht durch ein bisschen Ungehorsam, ein bisschen Unartigkeit sich versündigt, sondern sie haben letztendlich die Existenz Gottes als des höchsten moralischen Wertes in Frage gestellt und wollten selbst seinen Platz einnehmen. Ihr werdet wie Gott sein. Herrlich, wir sind nicht mehr Geschöpfe Gottes. Wir können dann rummanipulieren und können entscheiden, was jetzt als richtig und was jetzt als falsch, als moralisch gut und moralisch schlecht gelten soll. Und wir wissen ja, sie haben leider dieser Versuchung nachgegeben. Sie wollten das Experiment mal durchspielen, haben es gespielt und wissen ja, sie haben dann viel Erkenntnis vollzogen, aber andersrum. Sie haben plötzlich gemerkt, dass sie nackt waren. Das ist ihre gesamte Erkenntnis, die Sünde uns bietet. Gott konnten sie natürlich nicht austricksen, aber eben die Konsequenzen, die baden wir ja auch heute noch so aus in unserem Dasein. Die Geschwächtheit des Willens, die Neigung zur Sünde, die sittliche Schwäche, wie gesagt, Leidensfähigkeit und unser Tod sind die vier Folgen der Erbsünde. Aber die Menschheit und Gott sind getrennte Wege gegangen in bestimmter Hinsicht. Die Menschheit hat sich in Adam und Eva losgesagt und wie Paulus sagt, wir alle in Adam und Eva, wir haben Anteil daran. Und hier hat sich dann wiederum, wie hat Gott dann reagiert? Gott hat viele Jahrhunderte, paar Jahrtausende verstreichen lassen, allem Anschein nach, bis die Sehnsucht der Menschen gewachsen ist und sie sich dessen bewusst geworden sind, in welchem elenden Schlamassel wir uns denn alle befinden. Und dann hat Gott beschlossen, die Menschen wieder zurückzuführen. Zurückzuführen zum Vaterhaus. Aber zwischen den beiden bestand ein Graben, ein unendlich tiefer Graben, den die Menschheit selbst nicht überwinden konnte, aus eigener Kraft, aufgrund des eigenen Vermögens. Und dann ist Gott Mensch geworden und hat unter uns gewohnt, hat unsere Menschennatur angenommen, ist Gott geblieben. Das ist ein sehr großes, tiefes Mysterium, welches wir nicht vollends ausschöpfen können. Und Gott hat dann die Antwort gerade auf diese gewaltige Ohrfeige, die ihm versetzt werden sollte, durch diese Versuchung. Jemand hat an seinem Thron gesägt. Er wollte ihn abgesägt haben, wollte seinen Platz einnehmen. Aber Gott, um die Menschheit zu retten, hat dann das Spiel insofern mitgespielt. Er musste es, um Sühne leisten zu können. Er hat den ganzen Fluch der Sünde auf sich genommen. Die katholische Kirche sagt ausdrücklich, er hat sich mit der Sünde identifiziert. Das ist nicht so, wie wir manchmal sagen, naja, du hast den Schaden angerichtet, aber ich als Vater, als Mutter, als Bruder, Schwester, Freund und so weiter, zahlt den Schaden für dich. Also die 100 Euro, die bezahle ich, du hast kein Geld. Nicht so. Auch nicht, wenn es um 1 Million Euro oder Dollar geht, sondern obwohl er unschuldig war, hat er die ganze Schuld angenommen, als hätte er die Sünde begangen. Das ist der entscheidende Punkt. Als hätte er die Sünde begangen. Und er hat dann den ganzen Fluch der Sünde an sich, an seinem Leib, an seiner Person getragen, hat es ausgeworfen. Und wie gesagt, schon vor knapp 2 Wochen hatte ich darauf hingewiesen, dieses eine Wort, man kann nicht genug es betrachten. Als Jesus am Kreuz hing, hat er geradezu geschrien, seiner menschlichen Natur nach, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat die schlimmste Strafe für die Sünde der Menschen, die Gottverlassenheit, angenommen und durchlitten. Er ist ihr nicht erlegen, aber er hat es eben bis zur Neige, diesen emotionalen Leidenskelch auch getragen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die übelste, schlimmste Pein in der Hölle wird wohl nicht sein, wie man so erzählt, auf kindische Art und Weise, dass da jemand auf der Bratpfanne am Feuer gepurzelt wird und gebraten wird. Nein, nein. Die komplette Hoffnungslosigkeit, die komplette Verlassenheit, die komplette Perspektivlosigkeit, das ist das Allerschlimmste, was die Menschen, die selbst die Hölle gewählt haben, durch ihre bestimmten schlechten Entscheidungen hier auf Erden, dieses Schicksal sich bereiten. Und Jesus ist so weit gegangen, dass er genau diese Strafe angenommen hat. Aber wir kennen ja, warum ist das so? Wir kennen ja im Altertum, sagen wir, wenn eine Wunde, die muss ausgebrannt werden, damit die Wurzel des Bösen, der Infekt oder was da ist, vernichtet werde, verbrannt werden. Dann erst kann das Fleisch, der Körper heilen, zusammenwachsen, heilen. Wie ein Antibiotikum eigentlich an der Wurzel den Virus oder den was auch immer anpackt und von innen heraus zerstört. Und das sind alles noch keine idealen Vergleichsbilder. So musste Jesus sozusagen ins Tiefste der Hölle hinabsteigen, im übertragenen Sinn. Um das auszukosten, den ganzen Fluch der Sünde, aber weil er Leben ist, das ewige Leben auf den Sohn hin ist die ganze Welt erschaffen worden. Und er trägt das Leben in sich und wie Jesus selbst dem Pilatus sagt, du würdest mich nicht verurteilen, wenn dir nicht die Kraft von oben gegeben worden wäre. So nach dem Motto, ich habe eingewilligt, schwach zu werden und mich verurteilen zu lassen und zu leiden. Aber aufgrund dieser unbegreiflichen, unendlichen Liebe, die Christus zugleich aber auch ist, hat er sozusagen von innen heraus an der Wurzel gepackt und das Böse vom Grundsatz her vernichtet. Und so kann dann auch in unserem Fall, wenn wir uns Christus anschließen, können wir die Vergebung der Sünden erlangen und in Christus Jesus das neue Leben. Aber das alles hat ja auch Relevanz zu unserer heutigen Zeit. Bedenken wir, wenn wir die Ereignisse um uns herum in der Gesellschaft, in der Politik betrachten und versuchen, einen Reim uns drauf zu machen, sollten wir vielleicht auch sehen, was heute abläuft. Oft genug im Prinzip haargenau dasselbe. Schauen Sie mal, man hat womit, die Menschheit hat leider immer gesündigt. Man schaue jeder nur auf sich, genug zu beichten. Immer jeden Tag von neuem. Aber es spielt schon, macht schon der gewaltige Unterschied. Ich sündige und sage, ja, ich habe gesündigt. Oder ob ich hingehe und sage, ja, die Sünde, die ich begangen habe, ist eigentlich gar keine Sünde, ist eigentlich eine gute Tat. Wenn man das Gut und Böse umkippt, umdreht und das Böse, die Sünde als gute Tat, als Gott wohlgefällig darstellt und das Gute, was gemacht wird, stellt man dar als eben böse. Und bei uns hat man ja angefangen zuerst und auf diese Weise die Stelle Gottes, den Thron Gottes, um ihn anzusägen, damit Gott stürzt und damit der Teufel an seine Stelle kommt. Das ist der apokalyptische Kampf, in dem die Menschheit sich immer auf die eine und andere Weise befunden hat und wo man heute sagt, hoppla, das trifft ja auf heute auch zu und noch wie. Angefangen hat es ja damit, mit dem Wert des Lebens. Das fünfte Gebot, du sollst nicht töten. Seit Jahrzehnten sagt man, nee, Abtreibung ist eine Wohltat. Was? Ihr seid gegen Abtreibung? Ihr wollt den Frauen das Recht nehmen, ihr Kind abzumurksen? Ihr seid Bösewichte, ihr seid Nazis, ihr seid Rechtsradikal. Wie könnt ihr euch noch Christen nennen? Wo habt ihr Barmherzigkeit? Sehen Sie, die Pervertierung der Werte, die sich Tag ein, Tag aus um uns herum abspielt. So hat es angefangen. Dann irgendwann mal ist zum Beispiel die Familie und die Ehe dran gekommen. Mit der ganzen Ehescheidung, mit dem ganzen Drumherum, wählt ihr einen Partner aus, wie du willst. Früher haben die Leute auch gesündigt und gegen das fünfte und gegen das sechste Gebot Gottes. Aber sie haben wenigstens zugegeben, ich habe missgebaut, ich muss es bereuen. Heute, wenn gesagt wird, was, du willst bereuen? Bist du von Sinnen? Das ist doch gut. Das ist dein gutes Recht. Und so sehen wir, geht es weiter und weiter. Was haben wir in den letzten Jahren gesehen? Die Grundlagen der menschlichen Gesellschaft wird auf den Kopf gestellt. Es werden die Menschen, die Familie ist verpönt. Man muss bunt sein. Man muss mit jedem und mit jeder und wie man will und wie man kann und wie man fantasiert. Man geht jetzt hin und sagt, hey, bist du Männlein und Weiblein? Vielleicht bist du eines der 54 Geschlechter. Kinder im Kindergarten, wenn man zu ihnen hingeht und sagt, Bub, du bist kein Bub, vielleicht. Mach dir mal ernsthaft Gedanken darüber. Ein Kind im Kindergarten. Ist das keine satanische Perversion? Ja, ich wage zu behaupten, das ist satanisch angeleitet. Es soll die Grundlage der Menschen, des menschlichen Zusammenlebens, der menschlichen Gesellschaft, der Familie auf den Kopf gestellt werden. Natürlich, um die Menschen hirnlos zu machen, um sie dann besser manipulieren zu können und so weiter. Aber die Frage ist, wenn wir es uns jetzt heute anschauen und vor Schrecken manchmal nicht weiter wissen, Agenda 2030, du wirst nichts besitzen, aber glücklich sein, dieser Totalterrorstaat, der allem Anschein nach voranschreitet, dessen Aufbau, wie können wir da antworten? Es ist wahrscheinlich nicht der Sinn der Sache, dass wir vor lauter Angst zittern und beben und zu leben aufhören. Das ist wahrscheinlich nicht der Sinn der Sache und wird von Gott nicht erwartet. Vielleicht sollten wir gerade eben auch das tun, was Christus getan hat. Zuerst mal uns mit viel Gottesliebe waffnen. Mit sehr viel Gottesliebe bewaffnen. In die Nachfolge Christi gehen. Verinnerlichen, wer Gott ist, wer unser Heiland Jesus Christus ist und was der Sinn und der Wert seines Erlösungswirkens sind. Und wenn wir im Glauben uns vertiefen, dann können und sollen wir durch Gebet vielleicht gerade auch, wie Christus stellvertretend für uns das Kreuz getragen hat, vielleicht auch für die anderen stellvertretend beten und auch unser Kreuz zu tragen. Die Wehwehchen, die Krankheiten, die Enttäuschungen, die Unzufriedenheit, die man doch immer wieder mal hat, das nicht uns aufregen, sondern da muss mir das wieder widerfahren sein, sondern aufopfern. Und mit Christus und in ihm zusammen können wir vielleicht auch den einen oder anderen ganz bescheiden, aber immerhin Akt der Sühne setzen. Andere aufklären natürlich entsprechend auch. Das ist auch Mission, auf gesunde Art und Weise, auf kluge Art und Weise missionieren. Aber vielleicht können wir auf diese Weise uns auch selbst vorbereiten, was uns auch erwarten mag. Aber so können wir vielleicht auch mal Heilige Messe extra feiern lassen in solchen Anliegen, damit eben, auch wenn manches wir durchmachen müssen, nehmen wir es an, als hätten wir es, wenn man uns irgendeiner Sache beschuldigt. Du bist so und so ein Bösewicht. Und wir wissen, das bin ich nicht. Aber tragen wir, sühnen wir das, als hätte ich es getan, wirklich, als würde es stimmen, dann würden wir ja Christus ähneln, die stellvertretend Sühne tun, vielleicht gerade für den, der mich zu Unrecht und böswillig einer schlechten Tat beschuldigt. Und auf diese Weise, nur mit Christus zusammen, können wir dieser Zukunft begegnen und stehen bleiben. Nicht umkippen, nicht umfallen, nicht vor lauter Verzweiflung dahinrennen und sagen, alles ist kaputt. Nein, Christus möge uns stärken und möge uns zeigen, welchen Wert sein heiliges Kreuz hat, wo er wirklich eben Gott hat Gott sein lassen. Er ist sogar, er hat die Strafe für die Sünde angenommen und somit hat er dem Teufel das letzte Argument aus der Hand gerissen. Ich habe den Schuldbrief bezahlt. Ich habe die Schulden für die bezahlt, noch viel mehr, als ich es hätte tun sollen. Und da hat der Teufel gegen die, die Christus nachfolgen, die durch Sakramente, durch ein Leben, entsprechendes Leben, versuchen, seine treue Jünger zu sein, hat der Teufel auch keine Handhabe mehr, wenn wir gerüstet sind in der Gnade Christi. Und so wollen wir vor allem am heutigen hochheiligen Karfreitag unsere Anbetung dem heiligsten Kreuz Jesu gegenüber zum Ausdruck bringen, in der bald darauf folgenden Kreuzverehrung unser ganzes Herz hineinlegen und bedenken, was für ein epochales Ereignis dieser Karfreitag grundsätzlich ist und was er bedeutet für die gesamte Geschichte, für die gesamte Heilsgeschichte, dass Gott uns wieder zurückrufen will und dass Gott uns wieder die Freuden des Paradieses schenken möchte. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.